Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 12. Juni 2026. Willkommen zur 98. Folge des Foreign Times Podcasts. Heute wird es um die Verteidigungsfähigkeit Europas im Bunde mit der NATO gehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Jana Pulierin. Hallo.
Hallo.
Jana, tja, ich habe schon gleich am Anfang gedacht, vielleicht stelle ich mal so eine ganz blöde Frage. Ich tue mich immer unglaublich schwer, diese Zeitenwende anders zu nennen als Zeitenwende, weil dann fängt man dann so an, Russlands Invasion, die Ukraine 2022, wenn man da versucht genau zu sein, Krieg wäre ja irgendwie auch zu spät. Wie formuliert man es denn am besten? Hast du da eine Idee?
Also ich rede auch immer noch von Zeitenwende oder vom Beginn der russischen Vollinvasion, weil der Krieg hat ja schon 2014 begonnen.
Ja.
Deswegen nenne ich das halt Vollinvasion, um zu verdeutlichen, dass das nochmal ein anderes Eskalationsniveau hatte, aber im Prinzip, dass der Krieg halt vorher schon begonnen hatte.
Aber Februar 2022 ist, ja, da ist uns irgendwie klar geworden, dass Europa im Fall der Fälle nicht in der Lage ist, alleine, sage ich mal, einen Krieg gegen Russland vielleicht zu bestehen, wenn er denn losgehen würde. Wir hatten ja vorher schon immer diverse Szenarien, wo es ohnehin auch für die NATO zusammen mit den USA nicht so ganz gut aussah. Aber da ist nochmal klar geworden, also ohne USA sähe es für Europa überhaupt nicht gut aus. Und seitdem diskutieren wir im Grunde so zwei große Topics. Einmal, wie helfen wir der Ukraine, und dann irgendwann, wie helfen wir denen jetzt eigentlich ohne USA. Und das andere ist, wie rüsten wir uns selber eigentlich für das, was da kommen könnte. Du selber hast dein Buch dann tatsächlich auch mit einem Szenario angefangen, das schon so in diese Richtung geht. Du hast es aber offen gelassen, ob Russland dann angreift. Hat das einen gewissen Grund gehabt, warum du das offen gelassen hast? Willst du dich da nicht festlegen oder was war da der Gedanke?
Das hat einen Grund gehabt. Und zwar ist es so, dass ich mir für mein Buch selber die Frage gestellt habe, wie kann man denn zwei Erzählungen im Prinzip zusammenbringen? Einmal, dass Russland es nicht geschafft hat, jetzt ja schon im 5. Kriegsjahr auch nur Kiew einzunehmen und die Ukraine militärisch zu dominieren. Wir aber auf der anderen Seite eben mit 2029 von einer massiven militärischen Bedrohung auch für die NATO oder für NATO-Europa ausgehen. Und das wollte ich zusammenbringen und quasi mir selber auch erklären. Und dabei ist mir im Buch wichtig gewesen, dass ich verdeutliche, dass das eben, es gibt keine Automatismen, es gibt auch keine notwendigerweise lineare Entwicklung, sondern es ist eben so, dass es ganz viele Faktoren gibt, die entscheiden werden, wie auch das russische Denken sich verändert. Also dass man klar, finde ich, schon ableiten kann, was ist die russische Intention, also so ganz auf einer ganz hohen Flughöhe zumindest. Also ja. Ich meine sagen zu können, dass es nicht nur geht um die Kontrolle über die Ukraine, sondern dass es eben um eine Revision der europäischen Sicherheitsordnung geht. Aber wie sich das dann ausspielt, also ob das hybrid erreicht werden soll, ob da wirklich ein militärischer Angriff erfolgt, da gibt es ja ein ganzes Spektrum an Instrumenten. Und dann gibt es natürlich noch so diesen Moment der Gelegenheitsfenster. Also dass sowohl Intentionen als auch Fähigkeiten, das ist nicht statisch, sondern es hängt eben auch immer von anderen Entwicklungen ab. Zum Beispiel, wann endet der Krieg gegen die Ukraine? Wie endet der? Sind die russischen Kräfte danach da noch gebunden? Oder quasi denken die, das ist erledigt mit der Ukraine, wir können uns anderen Dingen zuwenden. Und in dem Szenario am Anfang war mir deswegen eben ja wichtig, dass ich eine gewisse Ambivalenz da drin habe, um eben zu sagen, es ist kein Automatismus. Ich als Autorin weiß eigentlich auch gar nicht, wie das dann 2029 sein wird. Und ich wollte eben auch zumindest so dieses, ja, so ein paar Themen des Buches wollte ich antriggern. Also wie sieht Russland das? Was für eine Wechselwirkung könnte das haben? Und diese Unsicherheit, die wollte ich eigentlich mit dem Szenario direkt am Anfang auch dem Leser mitgeben. Eine Dringlichkeit, aber eben, dass Politik nur bis zu einem gewissen Grad berechenbar ist.
Jetzt hat der Zyniker an mir schon aufgeschrien und gesagt, naja, die Sicherheitsarchitektur Europas wurde ja jetzt schon verändert.
Das war auf jeden Fall, aber die NATO ist ja noch da. Ja. Aber die NATO ist noch da, die EU gibt es noch. Und ich würde schon sagen, natürlich hat Russland das, was wir in der Charta von Paris gemeinsam verabschiedet haben, eingerissen, ne? Und es war auch schon vor 2022 klar, dass sie daran nicht mehr glauben und sich auch nicht mehr daran gebunden fühlen, auch wenn viele in Europa daran noch gehofft haben. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir ja, also innerhalb der EU oder auch innerhalb NATO-Europas, noch immer an diesen Prinzipien festhalten und auch Russland nicht den Einfluss gewähren, den Russland eigentlich haben möchte. Also Russland möchte ein Einflussgebiet zementieren. Da geht es um Belarus, da geht es um die Ukraine, da geht es um Georgien, Moldau, da geht es vielleicht auch ums Baltikum, aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass Mittel- und Osteuropa quasi eine Art demilitarisierte Zone werden soll. Also das ist ja das, was Russland in den Verträgen 2021 im Dezember verlangt hat. Ein Abzug der amerikanischen Nuklearwaffen und im Prinzip eine europäische Ordnung, wo Russland eine viel dominierendere Rolle spielt, als sie das jetzt in den letzten Dekaden getan haben, wo die im Prinzip eine Vetomacht sind, eine Großmacht in Europa und nicht einfach ein Land unter vielen anderen. Und da ist es ja so, dass Russland sein Ziel definitiv nicht erreicht hat bislang, aber kräftig daran arbeitet, auch Europa zu zersetzen.
Wo wir fast schon einsteigen könnten, weil, also ich habe so das Gefühl, in Osteuropa ist man sich recht klar in der Sache, dass man Europa verteidigen möchte oder erstmal sich selbst und dann in der Folge Europa. So ab Deutschland beginnend habe ich dann schon so meine Zweifel, gerade wenn ich dann auch so auf europäische, deutsche Debatten gucke. Och, Wehrdienst, brauchen wir das? Will ich mein Land verteidigen? Und solche Sachen. Also ich will jetzt das nicht unbedingt der russischen hybriden Kriegsführung, also dem Informationskrieg oder wie man das aktuell gerade nennt, zurechnen, weil das sind ja Debatten, die man durchaus führen kann. Aber das zeigt doch schon, dass bei uns so ein bisschen so ein Zweifeln da ist in der Gesellschaft, auch wenn es vielleicht nur 5% sind.
Also ich glaube, es sind sogar mehr als 5%. Also ja. Wenn du dir anguckst, also ich glaube nicht, dass alle Leute jetzt bei Wahlumfragen, bei der Sonntagsfrage sagen, dass sie die AfD oder BSW oder auch die Linke wählen aus außenpolitischen Gründen. Ich denke, Außenpolitik spielt einen Teil, ist aber nicht wahlentscheidend für sehr, sehr viele Menschen. Aber trotzdem sind das ja alles Parteien, die für eine ganz andere Sichtweise stehen auf Russland, auf die USA, auf die NATO, auf die Bedrohungslage. Und deswegen glaube ich, dass es definitiv mehr als 5% bei uns im Land sind. Trotzdem würde ich sagen, also gerade in Deutschland ist extrem viel passiert seit Februar 2022, was die Wahrnehmung von Russland betrifft, was auch die Wahrnehmung der Bundeswehr betrifft, das Bewusstsein, dass wir zumindest fähige, gut ausgerüstete Streitkräfte brauchen. Und weißt du, dass es so unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen in Europa gibt, das war immer so. Das ist auch völlig erklärbar, weil es sehr viel auch mit Geografie zu tun hat, mit einfach ja, der Tatsache, dass man in Spanien oder in Griechenland oder in Italien auch viel, viel mehr zum Beispiel das Mittelmeer im Blick hat, Bedrohungen, die so ja aus dem Süden kommen.
Ist einfach näher dran, ne?
Ja, man ist näher dran und man hat auch andere historische Erfahrungen gemacht. Das hat ja auch der spanische Premierminister Sanchez hat es ja auch gesagt, dass die russischen Panzer nicht über die Pyrenäen kommen, aber dennoch. Und so versuche ich es auch immer zu erklären. Und so habe ich es auch neulich von einem Italiener interessanterweise erklärt bekommen. Also der hat mir mein eigenes Argument auch nochmal erklärt. Was Russland möchte, ist im Prinzip ein politisches Ziel erreichen. Da geht es nicht um Territorium oder in erster Linie um Bodenschätze. Oder es geht um die Kontrolle über politische Prozesse in Europa. Es geht um Macht, es geht um Einflussnahme. Und die EU ist und auch die NATO sind eben sehr mächtige Organisationen, Bündnisse, wo die Staaten Europas eben zusammen kooperieren und dadurch sehr viel mächtiger, wirkmächtiger sind, als wenn sie das alleine stemmen müssen. Und diese Spaltungsversuche, also die Einheit der EU zu unterwandern, Zwietracht zu säen, Zerwürfnisse zu erzeugen oder auszunutzen, wir sind ja auch sehr gut darin, selber die uns zu zerstreiten, das sind so Taktiken, die ich beobachte. Und ich sage halt immer, also wenn es zum Beispiel einen Testfall gäbe am östlichen quasi Bündnisgebiet und der Rest Europas würde ein Land wie Estland oder Lettland nicht zu Hilfe kommen. Und dann wird es eine ewige Diskussion darüber geben, ist es jetzt Artikel 5 oder 42.7 und was sollen wir überhaupt machen? Dann kann ja niemand erwarten, dass man sich am nächsten Tag im EU-Rahmen zusammensetzt und über Agrarsubventionen spricht oder über Erasmus-Austauschprogramme oder über den mehrjährigen Finanzrahmen. Also dann wäre der Boden von allem entzogen. Und für mich sind diese Institutionen tatsächlich ein Schutz für Europa und auch für uns eine Grundlage für Wohlstand, Frieden, Freiheit. Und da so ist das Argument. Und das betrifft dann auch Italien, das betrifft auch Spanien und Griechenland und Portugal, wenn denen die Grundlage flöten geht.
Ja, zumal Russland ja dann auch immer näher kommen würde. Da kann man dann drüber streiten, wo sie vielleicht aufhören würden oder müssten. Aber es wird ja dann auch nicht besser mit zunehmendem Zeitverlauf. Also das Argument aus Spanien, das fand ich schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand es halt deplatziert. Also ich fand, es traf den Kern eigentlich nicht, weil ich mache mir persönlich auch jetzt nicht so große Sorgen, dass demnächst russische Panzer durchs Brandenburger Tor rollen. Also das ist nicht das Szenario, was ich vor Augen habe. Das würde die russische Armee derzeit auch überhaupt gar nicht schaffen. Also da sind sich wirklich alle Militärexperten einig, dass Russland momentan mit den Streitkräften in der Ukraine stark gebunden ist, der Krieg auch Russland enorm fordert und die Kapazitäten nicht da wären für einen großen Angriff auf NATO-Gebiet. Die Frage ist eben, wie sieht das denn mit kleinen Angriffen aus, mit so Angriffen, die in so einem Grauzonenbereich sind, die nicht so klar sind wie das, was wir im Februar 22 gesehen haben. Würden wir dann auch so entschieden und geschlossen reagieren oder nicht? Oder könnte man eben so versuchen, auch zu spalten? Und das hat natürlich auch eine militärische Komponente, also quasi ein militärischer Zwischenfall, der einfach als Spaltpilz dienen würde. Darauf müssen wir uns auch jetzt schon einstellen. Wenn, aber auch nur meines Erachtens, wenn Russland wirklich glaubt, dass die NATO am Ende ist und es keine entschiedene Reaktion geben würde. Weil noch immer ist die NATO das mächtigste Militärbündnis der Welt und noch immer ist es etwas, was meines Erachtens auch im Kreml gefürchtet wird, also Konflikt mit der NATO.
Gehen wir mal davon aus, dass die europäischen Staaten zusammenhalten, wenn Russland angreifen würde. Also gehen wir mal davon aus, Russland greift an, Europa hält zusammen. Aber dann ist ja jetzt schon ganz klar, wo Europa definitiv starke Lücken hätte in der Verteidigung, vor allen Dingen dann, wenn es ohne die USA agieren müsste. Also man kann natürlich immer noch so eine Nebenfrage stellen, was ist eigentlich mit Kanada oder Türkei, was machen die eigentlich dann so? Das wird erstaunlich wenig besprochen, aber wenn man nur Europa nehmen würde, könnte man ein paar Felder aufmachen. Welche wären das?
Ohne die USA sähe das in der Tat momentan immer noch ziemlich düster aus, auch wenn wir von Zeitenwende sprechen und in den letzten Jahren da ja auch sehr viel Geld geflossen ist schon. Wir haben eben diese Abhängigkeit von den Amerikanern über Dekaden aufgebaut, auch sehr gerne, sehr bereitwillig, auch noch nach Ausbruch des Ukraine-Krieges 2014 und vor allen Dingen nach der Vollinvasion unter der Biden-Regierung damals. Da haben wir uns sehr gerne noch stärker von den Amerikanern abhängig gemacht, die Amerikaner auch in die erste Reihe geschoben. Also die haben sich da auch selber hingestellt, aber wir haben uns dann sehr gerne in die zweite Reihe dahinter gestellt und gesagt, macht ihr mal, wir folgen. Und das hat natürlich jetzt einen Preis. Also wir haben uns im Bereich Nuklear, das ist wahrscheinlich das, was am einleuchtendsten ist, da sind wir auf die Amerikaner angewiesen, also die erweiterte nukleare Abschreckung für Europa. Und das ist ein politisches Instrument, aber also da geht es meines Erachtens jetzt weniger darum, wollen wir mit Russland einen Nuklearkrieg führen. Russland möchte den meines Erachtens auch nicht führen, aber es geht eben um Nuklearwaffen als politische Waffen. Wir sehen, dass Russland seit Beginn der Vollinvasion immer wieder nukleare Drohungen gegen den Westen geäußert hat. Jetzt gerade jüngst wieder mit dem Einsatz der Oreschnik, mit der Übung unangekündigt der nuklearen Triade. Das sind alles politische Signale und Einschüchterungsversuche. Und da ist es natürlich gut für uns zu wissen, wir haben quasi die amerikanische nukleare Abschreckung im Hintergrund. Also da sind wir sehr abhängig. Da können wir auch trotz aller französischen Pläne und jetzt Verträge mit neuen europäischen Staaten, kann man das nicht ersetzen. Jedenfalls, also nicht kurzfristig und so wie es jetzt ist, auch langfristig, nicht? Da müsste man dann nochmal überlegen, was könnte an diese Stelle treten.
Ich muss auch mal vielleicht fragen, was langfristig dann bedeutet. Ob dann 10 oder 30 Jahre sind, ist sicherlich auch noch eine Frage.
Wo wir ganz wichtig abhängig sind, ist im Bereich, wir nennen das ISR, also für den Hörer jetzt, das ist Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Da geht es um Aufklärung, satellitengestützte Aufklärung, Geheimdienstdaten, also im Prinzip geht es darum zu wissen, was hinter den feindlichen Linien passiert. Auch sowas wie Zieldaten für den Einsatz militärischer Mittel. Und da haben die Amerikaner einen Wissensschatz und ein Netz, was wir nicht abdecken können. Und das würde, ich habe mir sagen lassen, mindestens eine Dekade dauern, bis wir das adäquat aufbauen können. Gerade diese ganzen weltraumgestützten Komponenten. Vielleicht ist ein sehr anschauliches Beispiel Starlink in der Ukraine, wo eben die Europäer das nicht ersetzen konnten, kurzfristig und auch bis heute eigentlich nicht. Und eben, was für eine wichtige Rolle das gespielt hat. Also da sind wir total, immer noch total hinten dran. Und dann auch der ganze Bereich Luftverteidigung allgemein. Also das nennen wir jetzt Deep Precision Strike. Da geht es um tiefe Schläge ins feindliche Territorium, die eben also wirklich tief in das russische Gebiet einschlagen könnten und da Logistikknotenpunkte treffen könnten, Munitionslager, Flughäfen, von denen eben Flugzeuge zum Beispiel mit diesen Gleitbomben starten, solche Sachen. Da sind wir abhängig. Bei den ganzen Patriots, also bei Flugabwehr, sind wir sehr von amerikanischen Systemen abhängig. Und du siehst schon, also ich könnte jetzt auch noch sehr lange weitermachen, es geht auch um Logistik. Und der wichtigste Punkt ist mir, dass wir vor allen Dingen abhängig sind, was so Führung anbelangt. Also die NATO zusammenzubringen, der oberste Militär in der NATO ist ein Amerikaner. Und die Amerikaner sind eben das Rückgrat der NATO und wir sind sozusagen, wir docken uns da so als Gelenke dran. Ja, aber ohne die Amerikaner fällt das ganze Konstrukt zusammen, wenn man jetzt nicht Möglichkeiten schafft, wie es trotzdem weiter bestehen könnte.
Ja, es gibt noch ein Feld, wo wir definitiv Lücken haben, aber nicht abhängig von den USA sind. Das sind die ganzen Drohnen.
Ja, natürlich.
Könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass, wenn das weiter so geht, wir dann abhängig von der Ukraine sind.
Aber das ist sowieso interessant. Wir reden immer Abhängigkeit von den USA, ne? Und was total unterbelichtet ist im deutschen Diskurs, ist zum Beispiel unsere Abhängigkeit von chinesischen seltenen Erden, kritischen Materialien, insbesondere auch bei der Rüstungsindustrie. Also letztes Jahr gab es ja quasi Exportverbote. Das wurde dann wieder aufgehoben in so einem Deal mit den Amerikanern. Aber das
läuft nicht.
Also das trifft die deutsche und die europäische Rüstungsindustrie massiv. Wir sind nicht nur von den Amerikanern abhängig, sondern, und da reden wir nicht drüber, aber wir sind auch von den Chinesen abhängig. Auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem ziemlich existenziell.
Ich stimme dem zu und kann dazu sagen, wir werden in unserem Schwestern-Podcast Mikroökonom nächste Woche dazu eine Premium-Folge haben, die sich genau mit diesem Thema seltene Erden befasst. Also so, dass wir da auch noch aufgeklärt werden. Aber das sind tatsächlich sehr vielfältige Abhängigkeiten und auch die Ukraine ist ja abhängig von China. Ja? Also da, das darf man ja auch immer nicht übersehen. Das ist einer der Gründe, warum Russland chinesische Hilfe erhalten kann, im Grunde auch ist, dass man nicht möchte, dass sie die Lieferung Richtung Ukraine einstellen, diverser Güter, weil dann hat das natürlich auch Folgeprobleme. Also ja, wir haben da so einen richtigen Strauß. Und das, was du alles gerade genannt hast, da habe ich fast mir so gedacht, wo haben wir denn keine Abhängigkeiten? also ist ja umfassend.
Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das hohe Lied der Globalisierung über viele Jahre, da war ja die Idee, dass wir uns auch abhängig machen, nicht als problematisch gesehen. Und ja, da war das eher gedacht, das ist, ne, globale Handelsketten, die Chinesen sind auch von unserem Markt abhängig, also von unserem Geld. Das war ja so das allgemeine Verständnis. Und wir haben erst in den letzten Jahren, und das ist für mich auch Zeitenwende, also nicht nur der militärische Aspekt, sondern auch diese ganze Frage wirtschaftliche Sicherheit oder wirtschaftliche Erpressbarkeit, nicht nur durch fossile Energie aus Russland, sondern eben auch vielfach, wenn wir nach China gucken, das ist für mich auch ein ganz großes Thema, was wir angehen müssen. Und ich meine, wir müssen da auch realistisch bleiben. Europa ist ja keine Insel. Also wir werden jetzt nicht die völlige Souveränität erreichen können. Es geht für mich hauptsächlich darum, dass wir Überabhängigkeiten vermeiden, Abhängigkeiten diversifizieren und da einfach mit einer ein bisschen anderen Brille drauf gucken und nicht so apolitisch. Also ich finde oft, dass wir uns gerade im Sicherheitsbereich, schreibe ich in meinem Buch auch, zum Beispiel Blick auf China, ne, Zugang zu kritischer Infrastruktur in Europa, also sei es Telekommunikationsnetzwerke, sei es aber auch sowas wie Energieinfrastruktur, Windkraft zum Beispiel. Also mir ist nicht wohl dabei, wenn du chinesischen Unternehmen, die ja nur auf dem Papier privat sind, sondern wo der Staat immer Zugriff drauf hat, wenn du die zum Beispiel bei Offshore-Windparks beteiligst, bei kritischer Infrastruktur und die Software liefern lässt oder die Converter-Plattform und dann gibst du denen quasi einen Schlüssel in die Hand, dass die aus Tausenden von Kilometern die Energiezufuhr oder in Europa an- oder abstellen können. Und das wird alles viel zu wenig diskutiert. Also quasi, wo sind wir jetzt außer quasi klassisch militärisch, ne, durch Drohnen und durch Bomben und Raketen, also wo sind wir noch verletzbar und wie kann man uns noch treffen und ist das vielleicht auch effizienter teilweise als das Klassische?
Das wurde ja alles durchaus diskutiert, ne? Also wenn wir diese Huawei 5G-Masten uns überlegen oder auch jetzt die Offshore-Windkraft, das wurde ja alles diskutiert von der Vorgängerregierung unter anderem und dann hieß es, ja, ist kein Problem.
Ja, naja, und es ist halt auch schon weit fortgeschritten. Ne? Also vielleicht, also bei Huawei ist es ja so, dass die Deutsche Bahn quasi bis zu 50% in ihren Netzwerken verbaut hat, Huawei, und auch in der Telekom. Also da unter der Vorhergängerregierung war das ein Thema, aber da ging es ja auch um Rückbau mit enormen Kosten. Und ja, also das Kind ist bis zu einem gewissen Punkt auch schon in den Brunnen gefallen in Deutschland und Europa diesbezüglich.
Aber es zeigt halt, dass man sich wirklich sehr genau überlegen muss, welche Risiken man eingeht und dann vielleicht aber auch überlegt, ob man manche Risiken, also ich nenne jetzt einfach mal zwei Zahlen, damit man es einfach sich ein bisschen bildlich vorstellen kann, also da sollte mich jetzt niemand drauf festlegen, dass man vielleicht, wenn man etwas baut und das vielleicht dann auch mit China oder chinesischen Mitteln baut, dass man dann sagt, okay, also der und der Anteil sollte aus Europa kommen. Die Software sollte aus Europa kommen. Also, dass man dann so ein kleineres Risiko hat, was dann vielleicht bei 40% liegt und nicht bei 80% der Gesamtbaustruktur, die man da jetzt hingestellt hat. Das wäre so eine Idee zum Beispiel.
Ja, genau. Absolut. Mhm.
Da sind wir in der Debatte, glaube ich, noch ganz weit weg, wenn ich da so drauf gucke. Jetzt wäre aber die Frage, wenn wir in dieses Militärische direkt zurückkehren, wie kommen wir denn da jetzt raus? Also jetzt wissen wir, Luftverteidigung, jetzt ist es ja nicht so, dass wir in Deutschland zum Beispiel keine guten Unternehmen hätten, die nicht Luftverteidigung können. Ne? Also wir haben die ganzen Radarsachen mit Hensoldt, wir haben mit Rheinmetall ja auch ein Unternehmen, das die Ukraine ganz gut beliefert. Also es ist nicht so, dass wir ohne dastehen. Es sind immer nur so spezielle Fähigkeiten, die uns dann fehlen. Verstehe ich das richtig?
Ja, und was uns vor allen Dingen fehlt, ist natürlich Scale, also ne, die Möglichkeit, Produktion hochzufahren. In manchen Bereichen aber auch tatsächlich Technologie und Know-how. Also zum Beispiel, FCAS ist ja jetzt gerade in aller Munde, ne? Das war ja ein Kampfflugzeug der 6. Generation. Es ist ja bezeichnet, dass es kein europäisches Kampfflugzeug der 5. Generation gibt. Also es gibt im Prinzip keine europäische Alternative zu F-35. Deswegen wollte man ja FCAS bauen und gleichzeitig wollten die Italiener oder bauen das auch noch, die Italiener, die Briten und die Japaner bauen auch eins. Es fand ich damals auch so ein bisschen merkwürdig, dass es dann plötzlich zwei und wenn du die Schweden mit Gripen noch dazu nimmst und deren Weiterentwicklungsprojekten, dann hast du wieder drei. Also das, aber du siehst eben, also ich will vor allem auf die Lücke hinweisen. Also es gibt in manchen Bereichen tatsächlich gar keine Alternative zu amerikanischen Produkten und amerikanischer Technologie. Und wenn du sagst, wie kommen wir da jetzt raus und wo müssen wir hin? Also dann gibt es für mich erstmal einen ganz wichtigen Faktor und das ist leider, das ist eben der Sachzwang und zwar, dass wir so umfassend von den USA abhängig sind und dass wir das nicht in vielen Bereichen, auch über die wir gerade diskutiert haben, über Nacht abstellen können. Und das in einer Situation, wo wir Krieg vor der Haustür haben und wo wir eben ja darüber sprechen, ob es eine Ausweitung auch des quasi kinetischen Krieges gegen den Rest Europas geben könnte. Und deswegen, so schwer mir das auch fällt, wenn ich auf die Trump-Regierung gucke und auch so wenig verlässlich das ist, sollten wir zumindest versuchen, die Amerikaner an Bord zu halten, solange das geht. Und für mich ist die Richtung klar, weil, also von beiden Seiten. Ich finde, wir dürfen uns nicht mehr so auf die Amerikaner verlassen in Zukunft, auch wenn sich die Regierungslage da wieder ändert. Aber auch seitens der Amerikaner ist es klar, dass die strategisch sich umorientieren wollen. Das heißt nicht, dass sie Europa notwendigerweise für alle Ewigkeit den Rücken zukehren. Überhaupt nicht. Die haben hier eigentlich auch sehr vitale Interessen. Meines Erachtens, und das sehen auch viele Amerikaner noch so, aber der amerikanische Fußabdruck in Europa wird sich reduzieren. Und die Frage ist nur, kann man das in irgendeiner Weise, diesen Prozess, na, vielleicht steuern oder planen, sodass, das haben die Amerikaner eigentlich auch versprochen, dass es quasi, wenn sie sich jetzt zurückziehen oder wenn sie Komponenten nicht mehr zur Verfügung stellen, militärische Fähigkeiten, wie sie es gerade angekündigt haben, in der NATO, quasi im Härtefall oder wenn sie Truppen abziehen wollen, gibt uns das genug Zeit, das zu ersetzen, also unsere eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Und so war am Anfang der Plan der Europäer und das sieht aber momentan auch nicht so ganz rosig aus, weil die Amerikaner eben unangekündigt, auch impulsiv, auch teilweise als Bestrafungsaktion eben diese Truppenabzüge angekündigt haben. Und zum Beispiel mit der sogenannten Multi-Domain Task Force. Da geht es also um die Stationierung unter anderem der Tomahawk, also Mittelstreckenraketen in Deutschland. Da ist es so, dass eine Lücke schon jetzt die ganze Zeit da war, aber wir die eben mit Hilfe der Amerikaner schließen wollten, diese Abschreckungslücke. Und das passiert jetzt nicht. Und die Amerikaner wissen genau, dass es diese Lücke gibt und sagen aber, das ist nicht unser Problem, ihr müsst es lösen. Das heißt, der Druck auf Europa steigt und so sehr ich mir eben wünsche, dass wir das irgendwie managen können, so sehr müssen wir uns schon auch bewusst sein, dass die Uhr wirklich tickt und deswegen mit Hochtouren versuchen, bei der Produktion besser zu werden und unsere eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Und dennoch können wir uns nicht leisten, die Amerikaner noch schneller zu verlieren. Also wann immer wir die Möglichkeit haben, die irgendwie an Bord zu halten, müssen wir das leider auch so nutzen. Ja, oder was heißt leider? Also ich bin ja immer noch so, dass ich denke, vielleicht ist die NATO auch mit den Amerikanern noch nicht verloren in einer veränderten Arbeitsaufstellung. Aber also ich bin eigentlich eine Transatlantikerin in meiner Prägung. Ich fand das immer überzeugend. So diese Allianz, Allianzgedanke hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Und auch wenn sich die Amerikaner langfristig verändern, ist für mich noch nicht ausgemacht, dass das für immer ein Trump-Land sein wird, was dieser Politik folgt. Deswegen ist das auch eine Möglichkeit, die Tür immer noch ein bisschen auch aufzuhalten für transatlantische Kooperation.
Ja, also das jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. das war jetzt so viel. Also ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Bei manchen Sachen ist es ja tatsächlich einfach auch eine Frage politischer Planung. Also zum Beispiel mit der Satellitenaufklärung, da ist ja klar, uns fehlen Satelliten. was braucht man dafür? Halt eine Rakete, die Dinger da hochschießt und platziert. Und dann müssen sie halt irgendwie verwaltet und ausgeweitet werden. Also dann brauchen wir halt noch die Software dran und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich etwas, wo ich sagen würde, das kann man politisch super planen. So, jetzt gucke ich dann aber irgendwie, was da so an Debatte läuft und sehe, da werden über Preise diskutiert. Ja, der Elon Musk mit seinem SpaceX, der macht dann irgendwie $1,500 pro Tonne, während wir irgendwo bei 3.500 bis 6.000 pro Tonne sind. Und da ist doch völlig klar, da können wir unsere eigenen Sachen, und wir haben ja eh viel zu wenig Starts, und das müssen wir alles über den Elon Musk machen. Aber dann wäre doch mein erster Gedanke, ja gut, aber wenn wir da jetzt erstmal das bezahlen am Anfang und dadurch unsere eigenen Kapazitäten für Satellitenausbringung und so weiter aufbauen, verbessern etc. pp., wird das ja auch irgendwann billiger. Also wir bleiben ja nicht da stehen, wo wir gerade sind. Also Skalierung ist da ja auch drin und dann wäre es doch strategisch sinnvoll, das dann quasi einfach mal anzufangen, zu befördern und zu sagen, so, wir machen das jetzt. Ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl, dass dieser erste Schritt, und ich finde das ein schönes Beispiel, dass der irgendwie gegangen wird. Ne? Und das andere vielleicht, ich glaube, ich habe so das Gefühl, viele Sachen könnte man vielleicht dadurch lösen, dass man mit dem Land, das ja gerade im Krieg ist, noch mehr kooperiert. Also jetzt gerade bei den Mittelstreckenraketen, die du ja angesprochen hast, also die Ukraine hat ja auch dieses Problem. Die brauchen die auch, die entwickeln ja auch da entsprechend und bauen Kapazitäten auf. Da kann man sich ja helfen. Also das sind ja eigentlich so low-hanging fruits, oder?
Ja, aber auf die Idee, also zum letzten Punkt, auf die Idee ist man in Europa ja tatsächlich jetzt nun auch schon gekommen und verfolgt das mehr und mehr. Ich fand es zum Beispiel wirklich bemerkenswert, dass bei den neuen Strategiedokumenten der EU zur Verteidigung die Ukraine als einziges Drittland wirklich als fast wie ein Mitglied behandelt wird, was Zugänge betrifft zu Finanzierung, Kooperationsmöglichkeiten, Beteiligung an EU-Projekten. Also da fand ich das schon tatsächlich sehr weitgehend oder auch schon in diese Richtung gedacht. So, die Ukraine ist für uns nicht irgendein Hilfsprojekt, sondern das ist für uns ein hochqualifizierter Partner, von dem wir viel lernen können. Und ich merke, dass auch insbesondere die Drohnenunternehmen in Deutschland, also mit den Vertretern, mit denen ich spreche, die haben tatsächlich eine wirklich sehr aktive Kooperation mit der Ukraine und die brauchen die auch. Also die brauchen auch das Know-how aus der Ukraine.
Die brauchen die Daten.
Ja. Ja, genau. Und also quasi einfach die Erfahrungswerte. Und da ist es wirklich mittlerweile, würde ich sagen, wird das schon immer enger. Also dass zum Beispiel EU-Gelder auch direkt in der Ukraine investiert werden im Bereich Verteidigung. Also es ist nicht mehr nur so, dass man quasi was produziert, was man an die Ukraine liefert, sondern in der Ukraine die Ukraine produzieren lässt und das finanziert, dass man Joint Ventures teilweise schon macht. Also da würde ich sagen, ist zumindest, also vielleicht der Groschen noch nicht ganz gefallen, aber es ist ja auch ein Argument, was die Ukraine jetzt sehr nach vorne stellt und sagt, jetzt guck doch auf uns nicht immer wie, ja, wir sind hier eure persönliche Charity-File, sondern wir haben doch auch was anzubieten. Wir haben eine schlagkräftige, große Armee. Wir haben Erfahrungen mittlerweile, die von euch keine Armee hat. Seht uns doch auch mal als ein Gewinn. Und das, ja, finde ich auch richtig, das Argument.
Ja, die Golfstaaten hatten das sofort begriffen. Ne?
Ja, also, das stimmt.
Da kam der Iran und hat es ihm beigebracht und dann waren sofort die Deals da. Aber das meine ich in meiner Wahrnehmung. Ne? Gut, jetzt sind die Golfstaaten vielleicht auch nochmal ein bisschen spezieller, weil sie ja auch diese Problemlagen auch nicht jetzt erst seit gestern haben. Aber das ist unglaublich schnell, während ich halt das Gefühl habe, bei uns ist alles unglaublich langsam. Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, das täuscht ein bisschen, weil natürlich, also wenn man da irgendwelche Mittelstreckenraketen entwickelt, also das geht ja auch nicht irgendwie in einer Woche, ne, mal sich hinzusetzen.
Aber bei den Mittelstreckenraketen zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, wenn die Europäer wirklich Gas geben würden, also MBDA in Deutschland und Großbritannien, habe ich von einer sehr glaubwürdigen Quelle gehört, also nicht aus der Industrie, sondern aus dem Militär, so 3 Jahre, dass das, und das ist ja, also das ist ja bei militärischen Entwicklungen ein Flügelschlag.
Schnell.
Und ich gebe dir ja recht, man könnte Dinge schneller machen, man könnte Prozesse beschleunigen, Genehmigungsverfahren, aber trotzdem sind so große militärische Projekte, das ist jetzt auch nicht nur ein europäisches Phänomen, dass das eben lange dauert, sind hochkomplex in der Produktion, vorher in der Entwicklung sowieso. Und es ist ja auch nicht nur, dass wir jetzt in Europa Schwierigkeiten hätten, zum Beispiel mit Masse, sondern es trifft ja gerade auch die Amerikaner, die ihr Pulver jetzt mal wortwörtlich im Iran verschossen haben.
Mhm.
Und mittlerweile wirklich deutlich wird, dass sie eine Knappheit haben in, also leider auch für uns sehr relevanten Waffensystemen, zum Beispiel bei den Patriots oder Tomahawks. Und dass sie deswegen auch in die Bredouille kommen und da eben auch sagen, wir haben eigentlich nicht genug Kapazitäten.
Also mich hat dieser Bereich jetzt auch nochmal so ein bisschen auch ausgefranst so interessiert, weil im Grunde geht es dabei ja schon um Koordination und Führung innerhalb der EU untereinander. Und irgendwie erscheint die ja zu fehlen. Ne? Also dieser Mini-Eklat da jetzt zwischen Frankreich und Deutschland mit dem Kampfflieger, der geht ja auch schon 7 Jahre. Aber das zeigt ja, dass es dann irgendwie sogar noch Befindlichkeiten bei privaten Unternehmen gibt, die dann irgendwie da auch noch mit reinspielen. Also die Politik kann jetzt auch nicht einfach mal irgendwas verordnen scheinbar, sondern da gibt es dann auch noch wieder Probleme.
Aber das ist ja vielleicht auch, ja, du hast recht, das ist so. Aber ich meine, es liegt ja nun auch daran, dass wir ein demokratisches System sind und eine freie Marktwirtschaft. Ne? Also anders als Russland, die quasi Unternehmen verstaatlichen kann und anordnen kann, so Arbeitszeiten sind jetzt egal und jetzt macht ihr noch dies und das. Und ich sehe auch ein, dass wir vielleicht da einen besseren Griff drauf kriegen müssen. Aber klar, also bei Dassault ist es jetzt auch so interessant, dass der französische Präsident, ein französisches Unternehmen eben, also dass der auch an seine Grenzen kommt. Aber es ist ja auch ein Merkmal unseres Systems.
Also da würde ich widersprechen. Ich glaube, es ist ein Merkmal dessen, dass wir noch keinen Krieg haben. Sonst würde es sowas nicht geben.
Da hast du recht, das stimmt.
Also wir können es uns quasi leisten, wäre eher mein Plädoyer.
Nein, wir können es auch rechtlich. Also rechtlich, wenn du Krieg hättest, hättest du natürlich andere rechtliche Zuständigkeiten, Befugnisse, die du aber in Friedenszeiten halt so auch einfach nicht hast. Ne?
Ja.
Also was ist Kontrolle über Unternehmen?
Also ich finde es ja auch gut, dass wir diese potenzielle Diversität dann auch haben, aber ich sehe schon oder es deutet sich zumindest stark an, dass so eine gewisse Koordinierung ja auch sinnvoll wäre. Ne? Natürlich will das die Privatwirtschaft nicht, weil wenn auf einmal alle EU-Staaten koordiniert einkaufen würden, dann würden wir, glaube ich, über andere Preise reden, über weniger Waffensysteme
nicht.
Und so weiter. Ne?
Das stimmt nicht, dass die Industrie das nicht will. Also ich habe für mein Buch wirklich auch Gespräche mit der Rüstungsindustrie geführt, weil ich diesen Aspekt ja zumindest verstehen wollte. Und da gibt es den total großen Wunsch, zum Beispiel, dass sie quasi viel koordinierter ihre Aufträge bekommen. Und also dass sie nicht sagen, okay, wir dann tropfeln hier mal irgendwie 20 Bestellungen rein und in einem halben Jahr bestellt ein anderes Land irgendwie 50, sondern dass sie eigentlich gerne wissen wollen würden, wie ist der Gesamtbedarf, damit sie sich eben entsprechend aufstellen können. Und auch aus der Rüstungsindustrie höre ich schon auch immer wieder ein Bedürfnis nach größerer Zusammenarbeit. Aber du hast natürlich, grundsätzlich ist das die Malaise in Europa, dass wir zu fragmentiert sind, dass wir immer noch Rüstungsnationalismus haben, dass jetzt das viele Geld da auch nicht unbedingt hilft, weil mit dem vielen Geld eben viel zu wenig verbunden ist, dass wir auch besser ausgeben müssen, sondern da wird dann Geld auch in dysfunktionale Strukturen schleust, da werden dann Systeme am Leben gehalten oder Beschaffungen getätigt, die man sich eigentlich nicht leisten könnte. Da hast du total recht, aber ich würde die Industrie da jetzt eigentlich nicht unbedingt so verantwortlich machen, sondern ich erlebe aus der Industrie auch ein Problembewusstsein und auch bei vielen Akteuren ein Verständnis, dass sie quasi Teil des europäischen Anstrengungen sein müssen und auch ein Verantwortungsbewusstsein und auch wirklich den Willen, dass das koordinierter gehen muss.
Ja, ist interessant, weil ich sehr viel über EBITDA-Margen in den letzten 2 Jahren gelesen habe. Oder EBIT-Margen und das auch aus dem Industriebereich. Da weiß man dann natürlich immer nicht, ob das dann quasi aus dem Finanzbereich in die Industrie reingetragen wird und die sich dann rechtfertigen muss. Sind ja viele auch börsennotiert oder es werden jetzt auch immer mehr Unternehmen börsennotiert, wo man natürlich auch mal fragen muss, ob das eine gute Entwicklung ist, wenn es dann solche Diskussionen oben drauf gibt. Aber daher meine Wahrnehmung, kann ich vielleicht dazu sagen, dieses Koordinierungsding ist aber genau das, wo ich hin wollte, weil das, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ja sehr stark mit Führung zusammenhängt. Jetzt hast du vorhin gesagt, eins unserer großen Defizite ist quasi, dass wir in der NATO nicht führend sind, also die Führungsebenen abdecken. Also natürlich haben wir da diverse Posten inne, aber sie ist unter Führung der USA, die NATO, ne? Und das muss man ja im Grunde auch ändern. Und ich glaube, die USA verlangen es sogar. Ne? Ich weiß, ich habe jetzt nicht das Jahr im Kopf, ob das 27 war oder so, aber sie verlangen auch, dass wir mehr Führung übernehmen, was ja auch in dem Sinne gut wäre, damit wir es, lernen.
Ja, das ist ganz interessant jetzt mit dieser Trump-Administration. Also so die Klage, dass die Europäer nicht genug beitragen, die ist ja schon sehr, sehr alt. Ne? Das geht zurück zu Obama mindestens und dann die Brandrede vom damaligen Verteidigungsminister Gates. Die kannst du jetzt durchlesen. Da siehst du alles schon angelegt. Da haben wir lange die Augen, glaube ich, vor verschlossen oder haben gesagt, ach ja, lass sie mal klagen. Also sie brauchen uns und es ist in ihrem Interesse hier und überhaupt, es herrscht auch kein Krieg. Und also wir fühlen uns da irgendwie nicht unter Druck gesetzt. Aber es ist so, dass jetzt die Trump-Regierung tatsächlich, also einige Akteure da, von einer europäisch geführten NATO sprechen. Also Elbridge Cobey, das ist eine sehr wichtige Person im Pentagon, oder auch der Verteidigungsminister Hegseth selber hat von einer European-led NATO gesprochen. Cobey spricht auch oft von einer NATO 3.0. Es ist aber so, ich bin da noch nicht ganz entschieden. Also die Amerikaner wollen definitiv weniger machen, die wollen ihren Fußabdruck reduzieren, die haben gesagt, sie wollen uns die konventionelle Verteidigung Europas im Prinzip übergeben. Die nukleare Komponente, das haben sie nicht in Frage gestellt, also ich kenne keine Äußerung. Also über Bande stellen sie die natürlich jeden Tag in Frage, indem sie sagen, die NATO ist ein Papiertiger, aber so direkt ist es nicht erfolgt. Aber dennoch ist es, wenn du dann ins Detail gehst, haben die Amerikaner natürlich diese Führung in der NATO für sich auch immer gerne beansprucht. Und die Frage, wie das zum Beispiel, also zukünftig, wenn die Amerikaner jetzt also wirklich sehen, dass die Europäer diesen Führungsanspruch auch haben und die NATO auch dementsprechend umbauen, dann, also wenn das passieren sollte, wäre ich gespannt zu sehen, wie die amerikanische Reaktion ist. Aber du hast recht, eigentlich fordern die das ein, eigentlich sagen die, also wie sagte der amerikanische NATO-Botschafter in Berlin auf der Sicherheitskonferenz, ich glaube im letzten Jahr, wo er ja sogar einen deutschen Sakeur ins Spiel gebracht hat. Also insofern gibt es zumindest diese Aussagen und ich finde, wir sollten uns die auch nehmen und offensiv nach vorne stellen. In Europa gibt es meines Erachtens in viel zu vielen Ländern immer noch Angst, dass wenn wir jetzt wirklich aktiv wären und diese Führungsrolle auch einfordern oder anfangen, Vorschläge zu machen, wie man das umsetzen könnte, dass dann die Amerikaner sich ermutigt fühlen, früher abzuziehen oder dass sie sozusagen Ideen bekommen, die sie jetzt noch nicht haben. Und das halte ich für Quatsch. Ich glaube, wir müssen das viel mehr machen, einfach schon allein aus Eigenschutz, weil es ist ja wirklich so, dass in der NATO auch durch die starke Rolle der Amerikaner, aber auch durch das Einstimmigkeitsprinzip und auch durch die vielen Fähigkeiten, die die Amerikaner eingemeldet haben, das heißt, wenn es einen Artikel 5-Fall gäbe und die Amerikaner sagen, aber nicht für uns oder wir wollen das jetzt nicht aktivieren und wir ziehen uns raus und ihr dürft unsere zum Beispiel Strategic Enabler und so weiter nicht benutzen, dann haben wir halt ein mega Problem. Allein schon auch, was die, also da könnte man halt diese ganzen Pläne, die jetzt in der Schublade liegen, die ausgearbeitet sind, die der SACEUR, also schon unter Cavoli und jetzt unter dem neuen SACEUR, quasi diese ganzen Regionalpläne, das New Force Model, dann würde das alles nicht ziehen. Und wir müssen eben sicherstellen, dass dieser Fall nicht eintritt, sondern dass die NATO-Strukturen auch dann funktionsfähig wären, wenn die Amerikaner nicht sich beteiligen würden. Das ist, glaube ich, das, worüber alle nachdenken sollten, meines Erachtens.
Und das kann man im Grunde ja nur dadurch tun, dass man aktiv die Sachen übernimmt und dann die Strukturen entsprechend umgestaltet und aufbaut.
Genau, also wir haben gerade was vorgeschlagen, das ist nicht in dem Buch, weil das jetzt erst neu ist und auch, ich wollte ja ein Buch schreiben, was das allgemeine Problem darstellt schon und auch Lösungen aufzeigt, aber ich wollte jetzt nicht total ins Nerd-Detail gehen, das sollte ja, weiß ich nicht, ein ganz normaler Mensch lesen können und nicht jemand, der so quasi beruflich deformiert ist wie ich. Aber wir haben jetzt in so einem Policy Paper vorgeschlagen, dass man die Joint Force Commands der NATO, die sowieso in europäische Hände gehen sollen, das ist schon in den Plänen angelegt, weil die Amerikaner ja diese Europäisierung der NATO schon auch vorantreiben, dass man die nutzt, um da so eine Art subregionale Ebene noch einzuführen. Also, dass es nicht immer nur alles an allen hängt, sondern dass man wie so zusätzliche Sicherheitsnetze einzieht und diesen regionalen Commands einen zusätzlichen Hut aufsetzt, unterlegt auch mit dann nochmal Abkommen und auch schon quasi mit Übungen und entsprechenden Fähigkeiten hinterlegt. Das ist ja so eine Art regionale Aktivierung von Artikel 5 gäbe, selbst wenn nicht alle mit an Bord sind. Und da kann man ja darüber streiten, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Aber das ist zumindest ein konkreter Vorschlag, wie man die NATO handlungsfähig hält bei einer eventuellen Blockade durch Amerika.
Wie ist es denn in Sache nuklearer Abschreckung? Also was ich jetzt so weiß, ist, die Franzosen haben ein paar Atombomben, die Engländer haben ein paar Atombomben, so. Und wenn die USA sich rausziehen, haben wir nur noch die und Russland hat wesentlich mehr. Jetzt ist es ja immer so eine Sache, da sagen dann die einen, naja, wir haben da irgendwie 300, die ballern wir rüber, da wird der Russe schon Angst genug haben. Was ja immer so ein bisschen hemdsärmlich klingt. Um es mal so zu formulieren. Ich meine, so einfach ist dieser Themenbereich ja nicht. Da geht es ja wirklich sehr viel um Subtilitäten, wo man wirklich auch so kleine Sachen hat, dass der Putin dann mal da so eine Rakete rüberschießt, wo man die einfach keine Atombombe enthält, aber wo man einfach wusste, okay, wenn da könnte auch eine drin sein. So, und wie kann man denn damit überhaupt umgehen? Also wir müssen ja davon ausgehen, dass die USA im Fall der Fälle nicht mehr da ist. Selbst wenn wir uns jetzt immer wieder sagen, sie sind da und sie haben da noch nichts gesagt, aber der Fakt ist, dass die Angst da ist, dass sie da nicht da sind. Das heißt, wir müssen mit europäischen Kapazitäten leben und die werden höchstwahrscheinlich nicht genug sein, um irgendjemanden abzuschrecken. Oder sehe ich das falsch?
Also vielleicht zu den Zahlen mal. Also wir haben in Großbritannien ungefähr 225 nukleare Sprengköpfe von U-Booten. Werden die abgeschossen? Also das ist da so der Plan. Die Briten überlegen gerade oder haben gerade sich entschieden, zurück in die nukleare Teilhabe zu gehen. Auch mit den Amerikanern F-35 angekündigt, also den Kauf. Die Franzosen, die haben, ja, du hast gesagt, ungefähr 300, das stimmt. Und der Großteil davon sind auch U-Boot-gestützte ballistische Raketen, aber es gibt auch eine luftgestützte Komponente, deswegen ja die Rafale-Kampfflugzeuge. So, aber das ist natürlich, du hast völlig recht, bei weitem nicht annähernd so viel wie die Russen haben. Das ist ja die größte Nuklearmacht der Welt. Aber das ist auch so, dass beide Länder im Prinzip so ein, ja, die haben eine Nukleardoktrin, wo sie sagen, es reicht eigentlich eine minimale Abschreckung. Also das Ziel ist, gerade so viel vorzuhalten, dass das Arsenal groß genug ist, um abschreckend zu wirken. Und dass man eben, also es gibt da nicht, das sind im Denken keine Kriegsführungswaffen, weißt du, da deswegen ist es mit der Menge immer so eine Sache, sondern da ist das Denken so, wir brauchen so viel, dass wir, wenn es wirklich zu einem nuklearen Krieg kommt, glaubhaft machen können, dass wir zum Beispiel quasi Russland, also Moskau, die ausschalten können. Also dass es wirklich einen vitalen Schlag gibt und dass man das androhen kann. Im Prinzip totale Vernichtung. Und ja, die Amerikaner haben halt ein bisschen eine andere Logik und machen vor allen Dingen was die Franzosen jedenfalls Stand jetzt so nicht angeboten haben und was halt die Glaubwürdigkeit der Abschreckung erhöht, das ist die nukleare Teilhabe. Das heißt, es sind eben amerikanische Nuklearwaffen in europäischen Ländern deponiert, die dann von europäischen Piloten mit Flugzeugen ins Ziel gebracht würden. Und so hat man eine Lösung gefunden, auch durch die nukleare Planungsgruppe in der NATO, wie man die Europäer da einbezieht, obwohl natürlich der amerikanische Präsident letztendlich auf den Knopf drückt, genau wie es der französische Präsident wäre. Das diente auch der Rückversicherung der Alliierten, der europäischen Alliierten und vor allen Dingen eben, dass das amerikanische quasi Territorium und das europäische dadurch auch miteinander verbunden sind. Also dass es so einen nuklearen Kit gibt sozusagen. So, wenn jetzt die Amerikaner komplett wegfallen würden, würde das Europa vor eine ganz neue Situation stellen, weil wir eben das, was die Amerikaner machen, nicht ersetzen können. Die Briten sagen schon seit de Gaulle, dass es eine nukleare Komponente gibt in ihren Nuklearwaffen. Das heißt, sie können sich, es ist quasi nicht vorstellbar, dass die französischen Interessen nicht vital betroffen sind, wenn zum Beispiel Deutschland angegriffen wird. Aber dann sagen die Esten, ja, gilt das auch für uns? Wie definiert ihr das denn, europäische Komponente? Deswegen sind die Franzosen ja gerade da, dass sie diese ganzen bilateralen Verträge da anbieten. Aber trotzdem ist das, ich bin froh, wenn wir zusätzliche Sicherheitsnetze einbauen. Bei den Franzosen finde ich es gerade ein bisschen schwierig, wenn die jetzt 9 verschiedene Abkommen mit, ne, und die Schweden nicht wissen, was ist denn mit den Polen vereinbart und so. Ich weiß nicht, ob das zur Sicherheit so beiträgt, aber ich fände es, mir wäre wohler, wenn die Franzosen sagen würden, wir gehen in die nukleare Planungsgruppe der NATO und machen das irgendwie minilateral, aber die Franzosen wollen das so machen, wie sie es machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also was man machen könnte, ist, man kann gucken, wie man diese britischen und französischen Arsenale stärker an Europa binden kann, für Europa in die Pflicht nehmen kann. Wobei bei den Briten auch zu sagen ist, dass die technisch sehr von den Amerikanern abhängig sind. Also da ist überhaupt die Frage, wie souverän sind die? Also jedenfalls ist das, die Briten reden da nicht so gerne drüber, aber ich finde das wichtig. Aber all das ist halt als zusätzliches Mittel total hilfreich. Aber ob es das ersetzen kann, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Aber das Problem ist, dass die anderen Ideen, die so rumschwirren, auch nicht wirklich überzeugend sind. Also ich halte auch nichts von einer polnischen Bombe oder einer deutschen Bombe oder einer schwedischen Bombe und ich halte auch nichts, also sich wirklich, also völlig jenseits des Vorstellbaren finde, ist sowas wie eine EU-Bombe oder einen wandelnden Nuklearkoffer. Im Grunde genommen bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass, oder daran zu arbeiten, weil die Amerikaner eben da tatsächlich auch noch ein Interesse haben, da zumindest präsent zu sein und also quasi diese Anstrengungen der Briten und der Franzosen, die haben auch letztes Jahr so einen Vertrag miteinander geschlossen zur nuklearen Kooperation, dass wir das stärken, dass wir überlegen, welche Fähigkeiten brauchen wir in Europa, die strategisch sind, aber nicht nuklear, zum Beispiel Deep Strike, um unser Abschreckungsportfolio sinnvoll zu ergänzen. Wie kann man Vertrauen in Europa aufbauen? Zum Beispiel, indem man französische Rafales auf anderen europäischen Flughäfen dann da stationieren würde. Solche Überlegungen, das fällt mir dazu ein. Aber da haben wir wirklich keine super goldene Lösung. Vielleicht auch, weil das mit den Nuklearwaffen ja immer schon eine extrem schwierige, kritische Frage war. Aber es gibt für Europa da jetzt keine Lösung, wo ich sage, ach ja, da sind das würde unser Problem irgendwie beseitigen.
Ja, gut. Also wenn man wirklich nicht mehr das Vertrauen in die USA hat, dann sagt Frankreich und das UK sollen es machen, ist aber vielleicht auch ein bisschen wenig, ne?
aber
aus gesamteuropäischer Sicht.
Na, ich sag ja auch nicht nur Frankreich und UK sollen das alleine machen, da kann man ja jede Menge auch tun, um das zu befördern. Das haben die Franzosen ja auch angeboten, ne? Also. Ja. Aber die Frage ist doch, was ist denn die Alternative? Ich meine, die europäischen Nationen sind alle Mitglieder im Nichtverbreitungsvertrag. Also was würde denn passieren, wenn jetzt Polen sagen würde, wir treten aus dem Vertrag aus und gehen nuklear? Das ist das, was wir gerade beim Iran unbedingt verhindern wollen. Also deswegen sage ich, es gibt halt keine guten Lösungen. Eine EU-Bombe ist total absurd. Wir haben Länder wie Österreich in der EU, die nukleare Abschreckung als Prinzip an sich ablehnen. Da kommst du auch auf keinen grünen Zweig. Wir Deutschen, wir haben uns völkerrechtlich verbindlich dazu verpflichtet, auch nicht nach Nuklearwaffen zu streben. Gut, das kann man natürlich alles ändern. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt Vertrauen und Sicherheit in Europa befördern würde, ehrlich gesagt. Und
ja, historisch schwierig, ne?
Ja, es ist für mich jetzt erstmal so mein Plan A wäre immer noch, wie gesagt, die Amerikaner zu halten und mit denen darüber zu verhandeln, wie viel konventionelle Präsenz und Verpflichtung notwendig ist, damit die nukleare Abschreckung glaubwürdig ist, weil, und da bin ich wirklich fest davon überzeugt, auch die Amerikaner kein Interesse haben an nuklearer Proliferation, also an dem Aufpoppen von mehr Nuklearstaaten, auch nicht in Europa. Wenn sich das ändern sollte, dann müssen wir nochmal neu denken und dann eben zu gucken, ja, wie können wir jetzt die französischen, also diese europäische Dimension, wie kann man das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Und zwar einmal für die Staaten Europas, aber auch gegenüber Russland. Mhm. Und wie kann man sich auch konventionell besser aufstellen? Weil Nuklearwaffen sind, wie gesagt, ja eigentlich politische Waffen, nicht Kriegsführungswaffen. Aber wie kann man auch konventionell die Abschreckung stärken? Und da gibt es eben, ja, also guck in den Weltraum, guck in den Bereich Deep Strike, auch viele Möglichkeiten, die auch eben sehr, sehr großen Schaden zufügen würden, weißt du? Wir denken immer so, ja, die Nuklearbombe, dann ist alles am Ende. Aber das sage ich ja auch immer, wenn geredet wird über den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in der Ukraine. Also eine taktische Nuklearwaffe, da ist, ne, steht die Ukraine noch so. Aber es gibt auch andere Mittel, großen Schaden zuzufügen, die nicht nuklear sind. Und da würde ich sagen, mehr in diese Richtung dann auch weiterentwickeln.
Ja gut, ich mache das Thema vor allem deswegen auf, weil ich nicht glaube, dass es weggehen wird.
Ja,
ich glaube, also weil eins der großen Probleme, die wir ja haben, ist, wir können uns jetzt überlegen, okay, Donald Trump, ja, wie viel sind es noch? 2,5 Jahre?
Das wissen wir also, ja nicht so genau, ne?
Also unter normalen Umständen, ne? Und was ist denn, wenn der nächste US-Präsident vielleicht ein Demokrat ist, aber vielleicht ähnlich denkt in Sachen NATO.
Na, und was ist, wenn der nächste französische Präsident vom RN kommt und gar nicht so denkt wie Macron in Sachen NATO, sondern
genau.
Ich finde das immer so ein bisschen, also ja, ne, die Zukunft ist, wir müssen Worst-Case-Szenarien mitdenken, aber wenn du das konsequent zu Ende denkst, ja, dann kannst du dich eigentlich als Nation, als Nationalstaat auf niemand anderen verlassen. Was ist denn, du kannst ja auch nicht ausschließen, dass in Deutschland die Dinge sich nochmal zum wirklich Schlechten wenden, also jedenfalls aus dem Blick der europäischen Nachbarn.
Also ich will nicht, dass die AfD eine Atombombe hat, sagen wir es mal so.
Genau.
Naja, aber das sind ja tatsächlich Fragen, die, glaube ich, eher brennender werden und wir haben ja ohnehin dann noch die Problemlagen, dass wer würde denn dann noch überhaupt zur Verteidigung schreiten wollen, wenn wer kommt. Also du würdest sagen, eher vorsichtig. Kommen wir mal darauf zurück bei der nuklearen Abschreckung.
Ja, im nuklearen Bereich, also das heißt ja nicht, dass wir nichts machen sollen, aber da würde ich zumindest auch die Amerikaner noch nicht komplett verloren geben. Wie gesagt, es hat auch bislang noch kein Amerikaner der jetzigen Administration die nuklearen Schutzschirme in Frage gestellt. Man kann das natürlich, alles was du sagst, es stimmt. Ich glaube zum Beispiel, das wäre natürlich auch das Ende der Kooperation in Europa. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir können jetzt mit Frankreich nichts machen, weil wer weiß, was da nächstes Jahr passiert. Ich würde eher andersrum argumentieren und würde sagen, innerhalb Europas müssen wir uns eigentlich mehr abhängig machen, um die Kosten der Nichtkooperation zu erhöhen für auch alle nachfolgenden Regierungen. Das heißt, selbst wenn eine Regierung dann reinkommt, die eigentlich per se erstmal kritisch ist, ist die quasi zur Kooperation verdammt. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Punkt. Wir haben das beim Brexit gesehen, dass man auch unter extrem hohen Kosten noch wo rausbrechen kann, auch wenn das ökonomisch und auch ansonsten relativ wenig Sinn macht und das Land nicht unbedingt...
Das ist ein Glaubensmuster.
Land nicht besser dasteht, natürlich, aber trotzdem, ich finde, ist jetzt vielleicht ein... Ja, aber das Beispiel Meloni zum Beispiel, die in der Außen- und Sicherheitspolitik komplett Mainstream ist, liegt vielleicht auch an ihr persönlich, aber auch selbst beim RN ist es so, dass die sich zumindest, was die gesamte EU anbelangt, ja schon auch in ihrer Rhetorik sehr gemäßigt haben und es denen auch klar geworden ist, ein Austritt aus der EU ist vielleicht nicht unbedingt in unserem Interesse. Also vielleicht kann man auch so drüber nachdenken, dass so, wenn man sich quasi so miteinander vernetzt innerhalb Europas, dass man die Kosten erhöht für Nichtkooperation.
Also wir haben ja durch den Brexit zumindest gesehen, dass das doch erhebliche Kosten hat, wenn man aus der EU rausgeht. Und ich habe auch so das Gefühl, alle haben so ein bisschen begriffen, okay, das ist vielleicht nicht der Weg, den wir gehen wollen. Das andere ist aber vielleicht die Frage, ob hinter all dem, was wir gerade diskutiert haben, nicht auch eine sehr politische Frage steht. Nämlich die Frage, und das sieht man ja auch an den Rechtspopulisten ergänzt den demokratischen Kräften, ob Europa sich nicht ohnehin jetzt mehr integrieren müsste, statt wieder nationalstaatlicher zu werden. Also ob nicht vielleicht auch genau deswegen politisch dieser Bruch da ist, ne?
Meines Erachtens ist es tatsächlich so, dass in Europa kein Land alleine besser dastehen würde ohne europäische Kooperation, ohne die EU. Das ist in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf jeden Fall so. Da sind wir viel zu klein, um einen Unterschied zu machen. Das würde ich aber auch wirklich für den ganzen Bereich Wirtschaft sagen. Und ich finde, man hat auch zum Beispiel bei Grönland gesehen, Anfang des Jahres, dass wenn die Europäer sich dann mal tatsächlich entschließen, die Mittel, die sie eigentlich entwickelt haben, für genau so einen Fall, nämlich um sich nicht erpressen zu lassen, es nennt sich auch Anti-Coercion-Instrument, das auf den Tisch zu legen, dass das einen Effekt hat auf der anderen Seite. Das heißt, für mich ist wirklich, es ist für mich kein erfolgsversprechender Weg, zurück in Nationalismen zu verfallen. Die EU mag oder hat mit Sicherheit Schwächen, da kann man reformieren, da ist auch viel, was nicht gut läuft, aber dennoch ist es eine sehr große Errungenschaft, die uns wirklich schützt. Also das, was Macron mal gesagt hat, ein Europa, das schützt, so empfinde ich diese Europäische Union trotz allem bis heute. Und das sollte vielmehr auch Bewusstsein meines Erachtens von Bürgerinnen und Bürgern sein.
Jana Poljarin, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Außenpolitik bis zum nächsten Mal. Ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.